Das ist Gottes Wille. So habe ich einmal die Predigt überschrieben. Und ich sage es gleich schon mal vorweg, die Frage werde ich etwas anders beantworten, als ihr es euch jetzt vielleicht denkt oder erhofft. Aber dazu dann mehr in ein paar Minuten. Anita hat es schon gesagt, das neue Jahr ist gar nicht mehr so neu, schon 26 Tage alt. Und jetzt stellt sich dann einfach mal die Frage, wie sieht's eigentlich mit deinen Vorsätzen aus? Ein paar schmunzeln, ein paar zeigen gar keine Reaktion. Vielleicht haben sie schon resigniert bei diesem Thema und setzen sich gar keine Vorsätze mehr, wie dem auch sei. Vorsätze, egal ob wir sie uns am Anfang des Jahres oder irgendwann aus einer Lebenssituation herausgeben, sollen uns ja dazu verhelfen, ein in irgendeiner Weise besseres Leben zu haben. Man nimmt sich zum Beispiel vor, bewusster zu leben. Oder man nimmt sich vor, gesünder zu essen, mehr Sport zu machen. Das soll dazu beitragen, dass es unserem Körper besser geht, dass er gesund bleibt und diese lange Strecke, die wir hier auf der Erde so zubringen sollen, auch gut überstehen kann. Eine Frage, die ich euch heute Morgen mitgeben möchte, ist: Was müsste eigentlich passieren, damit das Jahr 2020 aus geistlicher Perspektive für dich ein gelungenes Jahr wird? Was müsste passieren, dass 2020 dein Highlight wird, wenn man es aus geistlicher Perspektive betrachtet? Was wäre dann am Ende dieses Jahres anders, als es jetzt gerade ist? Was würdest du dann vielleicht tun oder auch nicht mehr tun? Was würdest du für Gewohnheiten haben Ende des Jahres? Oder welche Gewohnheiten hättest du dann nicht mehr? All diese Fragen schwingen ja da mit, wenn wir uns fragen, wie würde sich etwas verändern, wenn das Jahr 2020 ein geistlich gesehen gelungenes Jahr wird? Und ich möchte gleich mit euch ein paar Verse betrachten, die in gewisser Weise eine Antwort auf diese Frage geben oder zumindest mal die Richtung vorgeben für eine Antwort auf diese Frage. Doch bevor ich sie mit euch lese, kurz etwas zum Hintergrund. Die Verse hat der Apostel Paulus geschrieben an die Gemeinde in Thessalonich. Und diese Gemeinde war noch ganz jung. Er war erst vor wenigen Monaten dort gewesen und hat dort das Evangelium verkündet. Leute in der Stadt haben angefangen, an Jesus zu glauben, und dann ist er noch dort geblieben und hat ihnen beigebracht, wie man ein Leben führt, das Gott gefällt. Das sehen wir, wenn wir den Brief einmal lesen, dann können wir das so erkennen, dass das so das Ziel war seines Aufenthalts in der Stadt Thessalonich. Also schauen wir uns jetzt einmal den ersten Vers an. In 1. Thessalonicher 4, Vers 1 steht: Weiter, Brüder und Schwestern, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr wandeln sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Etwas verschachtelter Satz, aber ich denke, es ist klar, was Paulus dort schreibt. Er fasst das eigentlich kurz zusammen, was ich auch über den Brief insgesamt gesagt habe. Und wenn wir das so mal vor unseren Augen Revue passieren lassen, merken wir eigentlich, dass zwei Dinge da drin stecken. Zwei Sachen tut Paulus uns hier kund. Zum einen, und das ist, finde ich, etwas tröstlich, die Basics unseres christlichen Glaubens können wir wirklich schaffen zu leben. Paulus schreibt ja in den Spiegelstrichen da, wie ihr wandeln sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut. Also, sie führen bereits in gewisser Weise ein Leben, das Gott gefällt. Also, wenn diese jungen Christen das geschafft haben, dann schaffen wir das auch. Es ist also machbar, nach Gottes Willen zu leben. Aber das Zweite, was wir auch daraus mitnehmen können, ist, man muss es wollen. Du und ich, wir müssen es wollen. Und die jungen Christen in Thessalonich haben sich dieses Ziel gesetzt. Sie wollten das umsetzen, was Paulus ihnen beigebracht hat. Sie wussten jetzt, wie ein Leben aussehen kann, das Gott gefällt, und sie haben dieses Ziel in den Fokus genommen, es priorisiert und umgesetzt, so dass Paulus sagen kann, sie leben es tatsächlich schon aus. Und jetzt auf die eingangs gestellte Frage, wie wir das übertragen können darauf, dass unser geistliches Jahr 2020 ein gelungenes Jahr wird, müssen wir uns hier genau das Gleiche sagen. Wir müssen es wollen. Und das ist eine Frage, die niemand für dich beantworten kann, sondern die du für dich selber beantworten musst. Willst du, dass das Jahr 2020 für dich in irgendeiner Weise geistlich gesehen anders wird als die Jahre davor? Willst du das wirklich? Ja oder nein? Eine ganz einfache Frage, würde man sagen. Es ist zwar etwas schwierig, dieses geistlich gesehen anders näher zu beschreiben, weil man kann ja nicht mit einem Lineal messen, ob wir jetzt geistlich irgendwie Fortschritte gemacht haben oder nicht. Aber ich glaube, jeder von uns hat in gewisser Weise ein inneres Gespür dafür, wie diese Entwicklung vorangeht oder ob sie überhaupt vorangeht oder stagniert. Als Gemeinde haben wir uns dieses Ziel gesetzt. Und jeder, der die Gottesdienste im letzten Jahr verfolgt hat, kennt diese Vision, die wir uns Anfang letzten Jahres gegeben haben. Wir wollen gemeinsam geistlich stark werden und Menschen zu Nachfolgern Jesu machen. Dieses und Menschen zu Nachfolgern Jesu machen, da ist ein Grund, weshalb wir überhaupt mit diesem E-Haus, mit diesen Projekten, die ihr auf eurem Zettel stehen habt, in den Heften, an den Start gehen, weil wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Aber da steckt genauso drin, dass wir geistlich stark werden wollen. Geistlich stark werden wollen. Was bedeutet das? Darüber haben wir im letzten Jahr viel gesprochen und darum werden wir immer weiter reden, weil das ein Kern unseres christlichen Glaubens ist. Und diese geistliche Veränderung oder diese geistliche Stärke hängt mit Übungen zusammen, mit Arbeit, mit Aufwand, weil es bedeutet, dass man das, was einen schwächt, was einen bremst, was einen aufhält, ablegt und das, was einen stärkt, was einen fördert, was einem geistlich gut tut, einübt und in seinen Alltag und in sein Leben implementiert. Es ist also mit Übung verbunden. Bist du auch dabei? Als Gemeinde wollen wir dieses Ziel erreichen. In diesem Jahr und in den nächsten Jahren wollen wir es weiter verfolgen. Bist du dabei? Willst du geistlich stark werden? Willst du geistliche Veränderungen in deinem eigenen Leben erfahren? Nimm diese Frage einfach mal mit. Schauen wir auf den zweiten Vers. Denn ihr wisst, schreibt Paulus weiter, welche Ermahnungen, in anderen Übersetzungen steht da Anweisungen, denn ihr wisst, welche Ermahnungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Ganz einfach. Ihr wisst, was wir euch mitgegeben haben. Und diese Anweisung, die hätte ich auch gerne gehört. Dann wüsste ich jetzt, was ich genau tun soll oder auch was ich nicht tun soll, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Denn damit fasst Paulus alles zusammen, was er die Thessalonicher in seiner Zeit dort vor Ort gelehrt hat. Das hat dazu beigetragen, dass sie wussten, wie ein Gott wohlgefälliges Leben aussieht. Und Paulus setzt im nächsten Vers sogar noch einen drauf und sagt, denn das ist der Wille Gottes. Und nach dem Doppelpunkt kommt das, was er meint, was dem Willen Gottes entspricht. Und ich bin froh, dass so wenige von euch hier eine Bibel dabei haben. So kann ich die Spannung noch etwas aufrechthalten. Denn ihr wisst, was der Wille Gottes ist. Und das wüsste ich gerne. Das hatte Anita ja auch am Anfang schon gesagt. Das ist eine Frage, die nicht nur mich beschäftigt, sondern jeden ernsten Christen irgendwann mal oder regelmäßig begegnet. Gott, was ist eigentlich dein Wille? Global gesehen, aber auch ganz privat für mich. Was ist dein Wille in dieser oder jener Frage? Ich muss diese Entscheidung treffen. Was möchtest du eigentlich in dieser Frage? Und hier an dieser Stelle führt Paulus jetzt schwarz auf weiß auf, was der Wille Gottes ist. Und Ich lüfte das ultimative Geheimnis um Gottes Willen, wie Paulus es zusammenfasst. Und er schreibt, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Hast du die Antwort erwartet? Ich hätte da etwas anderes oder zumindest etwas mehr erwartet, was der Wille Gottes ist. Paulus fasst hier das Ganze zusammen, indem er sagt, eure Heiligung. Und das deutet an, dass das irgendwie relativ wichtig ist, dass diesem Begriff oder diesem Konzept, das dahinter steht, eine große Bedeutung zukommt im Neuen Testament. Und ich habe noch einen Vers gefunden, der diese These unterstützt. In Hebräer 14, Vers 12 schreibt der Autor, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das ist doch mal eine ganz schön krasse Aussage. Jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das zeigt, das Konzept Heiligung hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert im Neuen Testament. Denn hier steht sogar, dass ohne Heiligung niemand Jesus sehen wird. Also was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Und jeder, der sich schon mal irgendwie damit auseinandergesetzt hat oder in seiner Bibellese über das Wort gestolpert ist, weiß, Heiligung und Heiligkeit sind zwei verschiedene Sachen, aber sie hängen trotzdem irgendwie miteinander zusammen. Sie hören sich ja sogar ähnlich an. Im Englischen ist das etwas von Vorteil, da heißt es Holiness und Sanctification, das sind zwei verschiedene Begriffe, so dass man sie besser auseinanderhalten kann. Im Deutschen ist es Heiligkeit und Heiligung. Zwei verschiedene Sachen. Schauen wir uns das mal etwas näher an. Wenn man Heiligung ganz allgemein definieren wollte, könnte man sagen, jemand oder etwas für seine Bestimmung absondern. Heiligung bedeutet, jemanden oder etwas für seine Bestimmung abzusondern. Das ist die Bedeutung, die wir ganz besonders durch das Alte Testament hindurch für diesen Begriff finden. Da waren zum Beispiel die angehenden Priester, die aus dem Priestergeschlecht kamen, und sie waren bis zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht offiziell Priester. Irgendwann war es dann soweit, dass sie geheiligt wurden. In einer ganz besonderen Zeremonie und dann waren sie Priester. Sie wurden also aus dem ganzen Volk heraus abgesondert für ihre Bestimmung als Priester. Und diesen Akt, diese Zeremonie, findet man im Alten Testament mit Heiligung bezeichnet. Heiligung ist also das, was damals passiert ist, als die Priester geheiligt wurden für ihren Dienst. Und das kann man also so verstehen, dass Heiligung zum einen dieser Akt der Heiligung ist, also eine Handlung, ein Vorgang, der erfüllt wurde. Im Neuen Testament finden wir das auch, wo nämlich gesagt wird, dass wir, die Nachfolger Jesu, durch seinen Tod am Kreuz geheiligt wurden. Dass wir geheiligt sind durch sein Opfer. Und deshalb werden wir als Christen, werden die Christen im Neuen Testament auch als Heilige oder als Geheiligte oder Gerechtfertigte bezeichnet, weil Jesus diesen Akt der Heiligung quasi für uns vollbracht hat und uns dadurch quasi, wie das Wort es sagt, abgesondert hat aus der ganzen Menschheit für unsere Bestimmung, nämlich Kinder Gottes zu sein. Das ist jetzt unsere Bestimmung. Nämlich Kinder Gottes zu sein. Und das ist eine Ausprägung dieses Begriffs, wenn wir einfach mal das Neue Testament querlesen. Eine zweite Ausprägung ist so eine fortschreitende Heiligung. Es ist nicht ein punktuelles Geschehen wie die erste Ausprägung, sondern es ist etwas Prozesshaftes, etwas, was andauert. Und dabei geht es darum, dass wir das ausleben, was eigentlich in eins passiert ist. Wir sind Geheiligte. Wir sind Heilige und der Prozess der Heiligung bedeutet jetzt, dass wir das ausleben, dass wir unser Leben nach dem ausrichten, was wir sind, nämlich Kinder Gottes und dazu bestimmt, ein Leben für ihn zu führen. Wenn man das mal ganz einfach vergleicht, Menschen, die Jesus noch nicht nachfolgen, die leben ihr Leben, so wie es ihnen gefällt, so wie sie es wollen, so wie sie es für gut und richtig halten. Im Gegensatz dazu lehrt uns das Neue Testament gerade bei dem Begriff Heiligung, dass Menschen, die Jesus nachfolgen, ihr Leben jetzt so leben sollen, wie es Gott gefällt. Weil wir sind ja jetzt seine Kinder, wir gehören jetzt zu ihm. Und deshalb sollen wir auch so leben, wie es sich da entspricht. Und da kommt jetzt die Bibel ins Spiel. Ein Vers aus dem Johannesevangelium. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich, sagt Jesus. Also das zeichnet dieses Absondern, rausgeholt aus der Welt für die Bestimmung, Kinder Gottes zu sein. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich, sagt Jesus über seine Nachfolger. Und jetzt betet er weiter, reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Also dieser Prozess der Heiligung geschieht dadurch, dass wir das Wort Gottes gelehrt bekommen durch seinen Heiligen Geist. Und da sehen wir, dass dieser Prozess der Heiligung, diese zweite Ausprägung des Begriffs, ein Heiligungsprozess ist, der anfängt und sich immer weiter fortsetzt. Bis, und damit sind wir bei der dritten Ausprägung, bei der vollständigen Heiligung, die wir bekommen, wenn wir hier mal das Zeitliche segnen und vor Gott erscheinen. Dann sind wir bei ihm in seiner Gegenwart und dann sind wir vollkommen geheiligt. Die ultimative Heiligung erfahren wir nach unserem Leben. Zusammenfassend kann man also über diese drei verschiedenen Arten von Heiligung sagen, der Akt der Heiligung ist etwas, was bei uns Christen in der Vergangenheit liegt. Nämlich als ich anfing, an Jesus zu glauben, als ich daran anfing zu glauben, dass er für meine Sünden gestorben ist, passierte dieser Akt der Heiligung durch Jesu Opfer. Das zweite, die fortschreitende Heiligung, ist jetzt unsere Gegenwart. Es prägt unser Leben im Hier und Jetzt, oder es will es zumindest. Wir müssen dem natürlich zustimmen, wie wir am Anfang schon gesagt haben. Wir müssen es wollen. Und das dritte ist dann unsere Zukunft. Die vollständige Heiligung kommt erst, wenn wir vor Gott erscheinen und ihn sehen, so wie er ist, und in Gemeinschaft mit ihm leben. Dann ist diese vollständige Heiligung passiert. Und wenn wir jetzt mit diesem Wissen nochmal auf den Text schauen, ich habe jetzt hier einfach nochmal den ersten Vers eingeblendet, da kommt das Wort nicht vor, aber hier finden wir die Hinweise, die uns Auskunft darüber geben, von welcher Heiligung Paulus in diesem Text eigentlich spricht. Dann sehen wir, es ist die Heiligung, die die Thessalonicher schon ausleben. Und es ist die Heiligung, in der sie noch immer weitere Fortschritte erzielen sollen. Also ist klar, es geht um diesen Heiligungsprozess. Um diesen Prozess geht es Paulus an dieser Stelle in 1. Thessalonicher 4. Und die ganzen Anweisungen, die er in diesem Brief gibt, aber die er den Christen auch gegeben hat, als er vor Ort in der Stadt war, die drehen sich um diese Heiligung. Sie sollen dazu dienen, dass die Christen fähig sind, diesen Prozess zu gestalten und auszuleben. Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir diese Anweisungen ein Stück weit verstehen. Denn sie tragen dazu bei, dass wir geistlich wachsen. Sie tragen dazu bei, dass wir geistlich stark werden, wie wir es uns in unserer Vision vorgenommen haben. Sie tragen dazu bei, dass wir geistliche Veränderungen in unserem Leben erfahren. Heiligung zeigt uns einfach oder hilft uns dabei, ein Leben zu führen, für das Gott uns Menschen geschaffen hat. So können wir der Bestimmung, die Gott auf unser Leben gelegt hat, nachkommen, indem wir das immer mehr verstehen. Die Frage ist also, was hat Paulus eigentlich diesen frisch gebackenen Christen in Thessalonich gesagt, als er da war? Weil wenn wir diese Lehre zusammenfassen könnten und wüssten, was er denen gesagt hat, sind wir ausgerüstet, um Heiligung in unserem Leben auszuleben. Wir waren natürlich nicht dabei und niemand hat Tagebuch darüber geführt, was Paulus vor Ort gesagt hat. Aber wenn wir diesen ersten Brief lesen, dann finden wir zwei Hinweise darüber, was Paulus den Thessalonichern beigebracht hat. Den ersten Hinweis finden wir gleich am Anfang in Kapitel 1, Vers 9 und 10. Dort steht, wo wir auch hinkommen, überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Also er redet jetzt darüber, was er über diese junge Gemeinde schon gehört hat, obwohl sie noch so jung ist. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird. Eine ganz kurze Zusammenfassung, aber wir sehen da drin ein paar Sachen. Zum einen, das, was Paulus ihnen beigebracht hat, hat das Leben der Thessalonicher auf den Kopf gestellt. Sie haben eine 180-Grad-Wende erlebt und ihr Leben war danach ein ganz, ganz anderes als vorher. Paulus beschreibt es damit, dass sie vorher den Göttern gedient haben und jetzt Gott gedient haben. Das ist das eine, was wir sehen. Das andere ist, dass sie jetzt warten auf die Wiederkunft Jesu. Er war nur ein paar Monate da, aber dieses Thema war für ihn wichtig. Er hat es ihnen beigebracht. Und das andere ist, dass die Lebensveränderung im Leben der Thessalonicher durch die Menschen in ihrem Umfeld wahrgenommen wurde. Die Leute haben es erlebt und sie haben es so stark wahrgenommen, dass sogar die Kunde davon zu Paulus vorgedrungen ist und das in einer Zeit ohne Twitter und E-Mails und all das ganze Zeug. Also wir müssen uns das mal vorstellen, das war wirklich eine wichtige Neuigkeit, die sich schnell verbreitet hat. Also muss sie sehr prägend gewesen sein. Das ist der erste Hinweis. Der zweite Hinweis im Text folgt auf die Verse, die wir gerade gelesen haben. Also 1. Thessalonicher 4, Vers 3 und folgende, ein längerer Abschnitt. Und ich möchte ihn einfach mit meinen Worten zusammenfassen. Dort geht es eigentlich nur um zwei verschiedene Bereiche, die Paulus anführt, wenn er über Gottes Willen, nämlich die Heiligung, redet. Das erste ist die Unzucht, wie es in der Luther-Übersetzung heißt. Also der Umgang mit dem sexuellen Verlangen, mit dem Ausleben unserer Sexualität insgesamt. Und da sagt Paulus in den folgenden Versen, dass wir sie ausleben sollen in einer Ehe zwischen Mann und Frau. Das ist also das Erste, wenn er die Heiligung zusammenfasst, ist das der eine Bereich, den er erwähnt von zweien. Und der zweite Bereich ist der Umgang mit anderen Christen in der Gemeinde. Er fordert sie dazu auf, dass der Umgang mit den anderen Menschen in dieser jungen Gemeinde von Liebe und Wertschätzung und Respekt geprägt sein soll. Und diese beiden Themen, Sexualität und Umgang mit Christen, sind heute wahrscheinlich noch genauso aktuell wie damals. Und ich finde es interessant, dass Paulus nur diese zwei Bereiche zusammenfasst oder nur diese zwei Bereiche anspricht, wenn er die Heiligung zusammenfasst. Also, wenn wir 2020 ein gelungenes geistliches Jahr erleben wollen, was lernen wir aus dem Ganzen, was Paulus hier an die Thessalonicher weitergegeben hat? Zum einen lernen wir, dass Heiligung ganz, ganz wichtig ist und sogar unerlässlich ist, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, wenn wir das Ziel erreichen wollen, dass auch in dem Monatsspruch und dem Vers davor, den Anita vorher vorgelesen hat, dieses Ziel, das wir erreichen wollen, nämlich bei Jesus zu sein, dann ist die Heiligung unerlässlich. Das ist der Weg, den wir gehen sollen, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen. Das zweite ist, dass Heiligung nicht nur einen Teil unseres Lebens betrifft, nicht nur die Zeit, die wir im Gottesdienst sind oder nur die Zeit, die wir mit unseren Kindern oder mit unserem Partner verbringen. Nein, sondern Heiligung bezieht sich auf jeden einzelnen Bereich unseres Lebens. Auf jeden. Keiner kann davon ausgeschlossen werden. Und Paulus führt zwei auf, die Sexualität und den Umgang mit anderen Christen. Und das dritte, unser Denken und Handeln sollten wir an dem orientieren, was wir durch Gottes Geist anhand der Bibel mit auf den Weg bekommen. Also das, was ich beim Bibellesen durch den Heiligen Geist verstehe, darauf sollte ich einen Fokus setzen, weil die Bibel uns lehrt, wie wir geheiligt werden können. Das haben wir aus dem Johannesevangelium gesehen. Lange Rede, jetzt ein Beispiel, eine Veranschaulichung, die wir alle, vermute ich mal ganz stark, außer ihr seid jetzt ganz neu in Heidelberg, leidvoll im letzten Jahr erlebt haben. Was ist das? Laut. Bahnhof Vorplatz, genau, Eppelheimer Straße, die Baustelle, die uns so manche Minuten auf dem Weg zu irgendeinem Ziel gekostet hat. Ein zweites Bild davon, hier kann man es vielleicht besser erkennen, der Bahnhof im Hintergrund. Wo ist das? Mark Twain Village, genau. Das sieht jetzt so aus, ein bisschen schöner. Auch eine große Baustelle, die die ganze Zufahrt in die Stadt, wenn man von hier kam, lange Zeit eingeschränkt hat. Ein drittes Bild. Bahnstadt, genau. Eine der größten Baustellen der Welt, würde ich schon fast sagen, die wir in unseren letzten Zeiten hier so erlebt haben. Als ich das so wahrgenommen habe, bin ich kurze Zeit später über die Autobahn gefahren und da natürlich auch eine Baustelle. Und ich fahre so durch diese Baustelle und gleich am Anfang ist da so ein erstes kleines Schild. Das kennt ihr bestimmt alle. Da steht dann manchmal drauf noch 5 Kilometer, dann noch 3 Kilometer und so weiter. Diese Schilder begleiten uns durch die ganze Baustelle. Aber diesmal war es etwas anders. Auf diesem ersten Schild stand Baustellen nerven. Punkt, Punkt, Punkt. Da dachte ich, ja, richtig. Aber dieses Punkt, Punkt, Punkt hat mich natürlich Fragen zurückgelassen. Kommt da was? Ein paar hundert Meter weiter kam tatsächlich das zweite Schild und da stand dann drauf, kaputte Autobahnen nerven noch mehr. Und das ist wahr. Wer mal irgendwo außerhalb Europas auf Autobahnen unterwegs war, die nicht so gut ausgebaut waren wie unsere, weiß, wovon ich spreche. Kaputte Autobahnen nerven noch viel mehr. Und als ich diese ganzen Baustellen so geballt in diesem letzten Jahr wahrgenommen habe, ist mir aufgefallen, eigentlich ist doch mein Leben als Christ, unser Leben als Christen insgesamt auch eine Baustelle, oder? Wenn wir zumindest dieses Konzept dieser fortschreitenden Heiligung auf unser Leben übertragen, dann könnten wir das so sagen. Unser Leben ist eine Baustelle mit ganz verschiedenen Bauabschnitten, wenn wir das eine Baustelle eines Hauses nehmen, ganz viele unterschiedliche Räume, die nach und nach fertiggestellt werden. Unser Leben ist also irgendwie ein Stück weit eine Baustelle und eigentlich will man auf einer Baustelle fertig werden. Und ich glaube, manche Christen haben auch das Gefühl, sie sind schon fertig. Aber die Bibel widerspricht dem eigentlich. Ich bin nie fertig. Die vollständige Heiligung, wann erreiche ich die? Ab 60? 80? Nee, erst wenn ich nicht mehr hier auf dieser Erde bin, dann bin ich vollständig geheiligt. Die Zeit meines Lebens hier auf der Erde ist geprägt von Baustelle. Gott will durch seinen Geist immer wieder an uns arbeiten, an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Bereichen und verschiedenen Themen unseres Lebens. Baustellen nerven. Aber ein kaputtes Leben nervt noch viel mehr, wenn ich das einfach mal so platt sagen darf. Baustellen nerven. Wie können diese Baustellen in unserem Leben eigentlich aussehen? Und ich hoffe, dass ihr, während ihr jetzt die ganze Zeit zugehört habt, schon irgendwie eine Ahnung davon bekommen habt, welche Baustelle ihr vielleicht in diesem Jahr aufmachen müsstet oder angehen müsstet, wenn das Jahr 2020 ein geistliches, gelungenes Jahr werden soll. Wenn du noch keine Ahnung hast, hier eine ganz kurze Liste. Eine Baustelle könnte unsere Partnerschaft betreffen oder andere Beziehungen, zum Beispiel zu unseren Kindern. Eine sehr große und sehr komplizierte Baustelle ist unsere Persönlichkeit und unser Charakter. Ich finde, eine Stärke unserer heutigen Zeit ist, dass wir als Christen auch schon sehr gut darüber reden können, was unseren Charakter ausmacht, was vielleicht meine geistlichen Stärken sind und meine Schwächen. Wo wir aber noch nicht so gut sind, meiner Beobachtung nach, ist, dass wir dann auch wirklich drangehen und daran arbeiten und das nicht einfach nur, naja, ich bin halt so. Das ist nicht das, was wir heute durch diesen Text von Paulus gelernt haben. Persönlichkeit und Charakter, auch wenn es noch so schwierig ist, kann trotzdem durch Gottes Geist verändert werden, wenn wir es wollen. Umgang mit anderen Menschen, Paulus hat es gesagt, Umgang mit Christen war für die Thessalonicher ganz wichtig. Ich habe es mal erweitert auf Umgang mit allen Menschen. Ausbildung, Beruf, Karriere. All das auch ein wichtiger Bereich in unserem Leben. Finanzen natürlich auch. Freizeitgestaltung. Wie lebe ich eigentlich die Zeit aus, die ich selber gestalten darf oder wenn mich niemand beobachtet? All das können Bereiche sein, die wir in diesem Jahr angehen müssen, wenn wir wollen, dass dieses Jahr wirklich ein gelungenes Jahr wird aus göttlicher Perspektive. Und die Bauarbeiten auf unserer ganz persönlichen Baustelle sind wahrscheinlich immer etwas unterschiedlich. Manchmal muss nur etwas ausgebessert werden. Eine kleine Anpassung, irgendwie hier noch ein bisschen was drauf, da ein bisschen Farbe. Das ist der Optimalfall. An anderer Stelle muss vielleicht eine ganze Mauer eingerissen werden, weil die einfach nicht passt. Da wurde etwas getrennt, etwas auseinandergehalten, was so nicht da sein soll. Die Mauer muss weg. Und das Alleraufwendigste wäre vielleicht, wenn das Fundament erneuert werden muss, weil es einfach nicht trägt, weil es nicht tragbar ist für dieses Ziel, das wir als Christen erreichen wollen. Egal wie die Arbeiten auf deiner Baustelle aussehen sollen, ist ganz, ganz wichtig, dass wir ehrlich zu uns selbst sind. Jeder, der schon etwas länger so im christlichen Dunstkreis unterwegs ist, der weiß, als Christ muss man sagen, ja, ich will geistlich wachsen. Ja, ich will geistliche Veränderungen erleben in meinem Leben. Ich möchte geistlich vorankommen. Aber ist das wirklich ein Satz, der aus deinem Herzen kommt? Oder nur etwas, was wir sagen, weil wir denken, ich muss es halt sagen, wenn ich hier mit anderen Christen unterwegs bin? Willst du wirklich, dass dein Leben verändert wird? Willst du wirklich, dass deine Persönlichkeit verändert wird, dein Charakter? Willst du daran arbeiten? Bist du bereit dazu? Das ist eine Frage, die ganz grundlegend ist und da müssen wir ehrlich zu uns sein. Und eine weitere wichtige Sache ist, das hatte ich schon gesagt, unser Lebensalter oder all die Erfahrungen, die wir in unserem Leben schon gemacht haben, die sagen nichts darüber aus, wie groß meine Baustelle noch ist. Oder welche Arbeiten jetzt ganz konkret dran sind. Da kann ein junger Mensch sein, der gar nichts mehr an seinem Fundament machen muss, weil der gut gelegt wurde. Und ein alter, erwachsener Mann, der eigentlich noch mal da grundlegend an seinem Haus etwas verändern müsste, weil es einfach nicht trägt. Lebensalter sagt nichts darüber aus. Ist vielleicht eine Tendenz, aber kein konkreter Anhaltspunkt. Und das Gute und das Tröstende daran ist, dass Gott irgendwie trotzdem auf unsere Zustimmung wartet. Wenn wir das mal mit diesem Baustellenbild weiterführen, dann könnte man sagen, Gott stellt immer wieder Bauanträge an uns, an dich persönlich. Er reicht immer wieder etwas ein, manchmal fünfmal hintereinander das Gleiche, weil er will, dass wir endlich da dran gehen. Manchmal aber auch hier etwas und da etwas. Aber in der Regel sind wir diejenigen, die entscheiden, ob dem Bauantrag zugestimmt wird oder ob er abgelehnt wird. Es ist also meine Verantwortung. Manchmal wartet Gott nicht auf unsere Zustimmung. Das hat der ein oder andere wahrscheinlich auch schon erfahren. Da kommt er dann einfach mit dem Hammer. Aber in der Regel wartet er auf unsere Zustimmung. Also, welche Baustelle möchtest du in diesem Jahr angehen? Wir haben noch 11 Monate vor uns. Zeit genug, um ganz schön vieles zu verändern, wenn wir es wollen. Wo möchtest du drangehen? Wir investieren manchmal in zweitrangige Dinge unseres Lebens unendlich viel Zeit. Zum Beispiel in unsere Karriere, wie es da weitergeht. Welche Weiterbildung wir nehmen müssen, welche Schritte wir gehen müssen, wen wir vielleicht in unser Netzwerk aufnehmen müssen. All das, wir beschäftigen uns viel damit, damit es da irgendwie weitergeht. Oder wenn wir auf unsere Hobbys schauen. Manchmal investieren wir ganz schön viel Zeit darin, damit wir zum Beispiel unsere Leistungsfähigkeit in unserem Hobby erweitern können, dass wir dort stärker werden, dass wir uns dort entwickeln. Oder die Planung unseres Urlaubs. Manche können da ganz schön viel Zeit rein investieren, damit der Urlaub wirklich gut wird. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber es ist nicht das Wichtigste in unserem Leben. Oder vielleicht eher an die jüngeren Leute, wir investieren ganz schön viel Zeit, um unseren Serienschatz, den wir geschaut haben, Stück für Stück zu erweitern bei Netflix oder Amazon oder sonst wo. Also wir investieren ganz viel Zeit in zweitrangige Dinge, um diese zu entwickeln. Und wenn wir demgegenüber jetzt mal unsere geistliche Entwicklung stellen, dann wirkt das eigentlich so, als ob wir die dem Zufall überlassen, oder? Das muss nicht so sein. Dieses Jahr und diese Predigt kann ein Startpunkt für dich sein, dass du dich mal hinsetzt und genauso wie du deine Karriere planst, auch einfach mal Gedanken darüber machst, wie möchte ich eigentlich geistlich entwickelt werden. Das kann ich natürlich nicht selber machen, aber der Heilige Geist ist der Letzte, der uns da Steine in den Weg setzt, sondern wenn wir ihm den kleinen Finger reichen, nimmt er die ganze Hand und geht mit uns los. Aber wir müssen es wollen, wir müssen uns Gedanken darüber machen und beten und sagen, Gott, hier bin ich. Was ist für mich dran? Vielleicht hast du ja zugehört und denkst, alter Schwede, das ist ja ein ganz schön straffes Programm. Ist das nicht irgendwie werksgerecht oder muss ich nicht hier, wird nicht zu viel darauf Wert gelegt, dass ich selber etwas machen muss? Diesen Eindruck wollte ich nicht vermitteln. Aber das, was wir von Paulus gelesen haben an die ersten Thessalonicher, legt nahe, dass wir als Menschen unsere Bereitschaft signalisieren müssen, dass wir bereit dazu sein sollten, weitere Schritte mit dem Heiligen Geist zu gehen. Er wird mit uns gehen, aber ich muss bereit dazu sein und zustimmen. Das ist, glaube ich, ganz klar durch die ersten Verse aus Kapitel 4 rüberbekommen. Und es darf kein Druck sein. Ich darf nicht in den Gottesdienst kommen oder meine Bibel aufschlagen und die ganze Zeit nur Angst haben und sagen, ah Gott, jetzt willst du schon wieder eine Mauer in meinem Leben einreißen. So ist Gott nicht. Und das macht er auch nicht. Er möchte einfach nur Schritt für Schritt an unserer Baustelle arbeiten, so wie es für unser Leben gut ist. Und das, was er in unserem Leben verändern möchte, das dürfen wir niemals vergessen. Macht unser Leben lebenswerter. Ganz einfach. Das, was er in unserem Leben verändern oder anpacken möchte, macht unser Leben lebenswerter, ohne Wenn und Aber. Nicht leichter, das darf man nicht vergessen oder verwechseln, aber es macht unser Leben lebenswerter. Und der Heilige Geist geht da mit einem Tempo vor, das uns gut tut. Das uns gut tut. Damit bin ich am Ende meiner Predigt angekommen. Und falls du eine Gedächtnisstütze brauchst für dieses Thema oder wenn du im Hauskreis oder sonst wo mit anderen Leuten darüber reden möchtest, dann darfst du gleich gerne am Ausgang das Handout zu dieser Predigt mitnehmen. Da sind einfach Fragen drauf, die diesen Heiligungsprozess vielleicht in Gang bringen können oder begleiten können, wenn du die Bereitschaft dazu hast, dich mit dem Heiligen Geist auf die Suche oder auf die Baustelle zu begeben. Amen.